Decode the Bus.
Sagt, hey, es ist wirklich, Entschuldigung für das Wort, aber eine geile Bude. Er hatte so eine Vision gehabt und er war sicher ein bisschen verrückt in seinen Gedanken. Und aus diesen Flops kann man eben so viel mehr rausziehen und lernen als an den Erfolg. Schlussendlich ist es aber dann gleich so, dass, kann ich eine Zahl sagen, die Innovationen dann vom jährlichen Umsatz so in einem tiefen zweistelligen Bereich sind.
Decode the Bus.
Willkommen bei Decode the Bus. Viele Hörer haben nachgefragt, wann endlich die nächste Folge kommt. Nach einer 5-monatigen Pause ist es jetzt soweit. Endlich gehen wir in die 3. Staffel. Bei uns im Studio ist ein Mann mit einem bekannten Namen, der Christoph Zweifel. Und ja, es ist das Zweifel, wo ihr alle als erstes im Kopf habt. Die berühmte und so beliebte Chipsmarke aus der Schweiz, die jedes Kind kennt. Er hat seine Karriere in der Lebensmittelbranche gestartet und ist seit 2020 CEO von der Schweizer Traditionsmarke aus Hönk. Er führt die Firma, fördert das Wachstum und pflegt Tradition. Ich will herausfinden, was macht Zweifel, dass sie zum zweiten Mal zum besten Arbeitgeber erkoren worden ist, wie kann man Wachstum und gute Arbeitnehmerkultur vereinbaren und wieso ist Zweifel so erfolgreich im Schweizer Markt. Christoph, freut mich wahnsinnig, dass du heute hier ins Studio gekommen bist.
Ja, danke vielmals für die Einladung. Ich habe mich also auch sehr gefreut.
In einem NZZ-Artikel über Zweifel, wo unter anderem du porträtiert worden bist, ist folgender Satz gestanden. Auch Mitarbeiter müssen hohen Ansprüchen genügen, erst recht, wenn sie Familienmitglieder sind. Christoph, ist es ein Vor- oder ein Nachteil, Familienmitglied von der Gründerfamilie des Unternehmens zu sein?
Muss ich das so vorstellen? Ich trage den Namen von dem Brand, den du gesagt hast, der die höhere Bekanntheit hat. Und das ist natürlich schon ein Challenge für einen selber. Man weiss, was man damit vertritt. Und auf die Frage, ob Vor- oder Nachteil, ich glaube, es ist ein Vorteil, wenn man sich dieser Verantwortung bewusst ist. Im Sinne von auch der Glaubwürdigkeit. Uns ist es persönlich auch als Unternehmen immer sehr wichtig, zu sagen, wir sind eine Familie. Betrieb und nicht irgendeinen internationalen, grossen Betrieb. Und ich glaube, Konsumentinnen und Konsumenten glauben das auch eher, wenn jemand wie ich jetzt, der aus der Familie kommt, darf als Geschäftsführer da tätig werden, dass die Message dann auch wirklich verstanden wird. Wir sind ein Familienbetrieb, authentischer Familienbetrieb.
Mhm. Ja, und das führt mich natürlich auch gerade zum Thema vom heutigen Tag. Ihr seid von der Handelszeitung als Arbeitgeberin von der Schweiz, Nummer 1 Arbeitgeberin von der Schweiz, erkoren worden. Was macht ihr als Unternehmen anders?
Als erstes macht uns das natürlich, mich persönlich, das Unternehmen und hoffentlich alle Chips-Expertinnen und Experten sehr, sehr happy, dass wir da zum zweiten Mal in Serie, was auch erstmalig war, zum besten Arbeitgeber, wo gewählt worden sind. Und vielleicht vorweg, wir sind es nicht. Ich glaube selber immer, dass man noch wahnsinnig viel Potenzial hat. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir doch vieles gut machen. Wir haben den Mitarbeiter, wo wir da wirklich ins Zentrum setzen. Ich sage, wir sind ein Familienunternehmen, wie ich vorher gesagt habe, aber wir haben auch eine Wertekultur, wie in einer Familie. Und das, was uns auch immer wieder von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zurückgespielt wird, ist, dass wir eine gelebte Wertekultur haben. Also, wir haben nicht einfach nur nette Plakate, die bei uns in den Büro hängen, im Sinne von, das sind unsere Werte, leb sie, sondern wir investieren auch sehr viel, tun auch neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einem Onboarding-Programm da integrieren, dass sie die Werte verstehen, was ist hinter Pioniergeist, was meint Qualitätsdenken, was meint Respekt, Vertrauen, was meinen wir unter Nachhaltigkeit, was ist Begeisterung. Das sind ja alles schöne Schlagwörter und ich glaube, die muss man auch zuerst erklären und auch vorleben. Das für das Führungsteam ist sehr wichtig, also wir haben dort die Werte auch abgebrochen im Sinne von, was heisst das in der Zusammenarbeitskultur, also teamübergreifend, aber was heisst es auch direkt in der Führung. Und ich glaube, das macht uns aus und das wird uns lustigerweise, einfach zu einer Anekdote zu sagen, auch immer wieder zurückgespielt, wenn wir irgendjemand externes hat, der bei uns irgendein Event organisieren darf oder so, mit Leuten von der Firma Zweifel zu tun hat, sagt, hey, es ist wirklich, Entschuldigung fürs Wort, aber geile Buden. Also, da merkt man einfach, das ist ein guter Drive, den wir da drin haben. Jeder schafft miteinander und einfach eine gute Stimmung. Und ich glaube, das macht es schlussendlich aus. Also, die Leute kommen auch einfach gerne bei uns arbeiten.
Aber man merkt jetzt schon, oder? Du sagst gerade als erstes, hey, wir sind es eigentlich nicht, wir haben noch viel Potenzial. Mhm. Ich glaube, das ist sicher etwas, was die Leute auch merken. Also quasi so ein bisschen die Demut, hey, wir können immer noch besser. Und gleichzeitig hast du schon eine relativ klare Erklärung. Also man merkt schon, ihr setzt euch sehr stark mit dem Thema auseinander. Mhm. Wie könnt ihr ein guter Arbeitgeber sein? Mhm. Also das hat man jetzt aus dieser Antwort schon recht stark herausgespürt.
Absolut. Ich glaube, die Talentmangel, Arbeitskräftemangel, das ist ein Thema, das wir logischerweise auch bei uns, auch in der Geschäftsleitung besprechen. Wie können wir genug attraktiv sein auf dem Arbeitnehmermarkt? Und dort ist natürlich dann wunderbar, wenn man so einen Award überkommt als bester Arbeitgeber. Nicht, dass das eine Garantie ist, dass sich jeder, der bei uns darf, anfangen zu arbeiten, sich auch hundertprozentig wohlfühlt. Aber es ist gleich eine Art ein gutes Zeichen, um gute oder die besten Arbeitskräfte können an Land zu ziehen. Und das hilft auf jeden Fall in dieser Phase, wo wir doch auch merken, dass es immer schwieriger ist. Wir haben jetzt gerade auf dieses Jahr dürfen oder können noch mal 30 Stellen mehr anstellen. Also wir sind auch, denke ich, im Kanton Aargau und da auch in Zürich ein guter Arbeitgeber. Aber 30 Stellen, teilweise auch sehr fachspezifische Stellen, das sind Automatiker, auch teilweise Elektriker, also das sind ja nicht alles irgendwie Leute, die ASG oder was auch immer gemacht haben. Mhm. Also über alle Branchen. Und da haben wir jetzt doch relativ schnell können, zum guten Glück, diese Stellen besetzen. Und das ist natürlich ein riesen Vorteil, wenn man auch ein bisschen eine Marke hat, die eine gewisse Strahlkraft hat oder eben, wenn man so Awards überkommt. Mhm.
Also, ihr habt quasi die frische Garantie bei den Chips und dann habt ihr noch das Label als besten Arbeitgeber. Als Arbeitgeber, wie spürt man dann Mitarbeiterzufriedenheit?
Ja, wie ich es vorher gesagt habe, eigentlich schon, wenn du in einen Raum reinkommst, wenn jetzt du als stille Beobachter bei uns reinkommst und schaust, wie die Leute miteinander umgehen, sechs in der Kaffeepause oder wenn sie in einem Meeting drin sind, der Dialog, wie man miteinander umgeht, dass das sehr auf Augenhöhe ist, und zwar über alle Stufen. Das ist uns persönlich sehr wichtig. Nur zum Sagen, bei unserer Firma kommt auch jeder einen Bonus über, wenn es uns gut geht. Okay. Es gibt nicht irgendwie ein Management und nicht Management, sondern wir haben eigentlich durchgehend alle, die wir da, wenn es uns gut geht, partizipieren. Und das soll eben auch zeigen, dass jeder sein Value auch reinbringt in so eine Firma rein. Und ich glaube, das ist wichtig und das spürt man auch. Nichtsdestotrotz tun wir das auch um uns zu verbessern, spezifisch verbessern, regelmäßige Mitarbeiterzufriedenheitsumfragen machen, wo die Leute offen, direkt können ihre Feedbacks hineingeben. Mhm. Wir haben auch klare Mitarbeitergesprächsbogen, wo auch Feedback hineinkommen, wo wir auch immer wieder auswerten und schauen, ja, wo fehlt es noch? Also nicht nur, wo können wir uns noch mehr verbessern, wir sind nicht nur immer die im Fehler und den versuchen zu verbessern, sondern wir sagen auch, das sind unsere Stärken und die können wir aber auch noch verbessern.
Okay.
Und die Auswertung selbstverständlich spielt auch in die Mitarbeiterzufriedenheit rein, sodass wir da das wirklich ein bisschen messen, tracken, aber auch immer können weiterbringen.
Jetzt, ihr seid im FMCG-Markt, also im Fast-Moving Consumer Goods-Markt, der ist sehr umkämpft. Und es geht um Wachstum. Ihr wachset auch. Jetzt hast du gerade gesagt, ihr habt 30 Stellen geschaffen. Mhm. Mega cool. Mhm. Wie kann man Wachstum in so einem hart umkämpften Markt und gute Mitarbeiterkultur vereinen bzw. vereinbaren?
Ich glaube nur, wie wir das haben. Wenn ich gefragt werde, wir haben, darf ich sagen, siebenmal in Serie einen Rekordumsatz gemacht. Das macht mich mega stolz. Also wir haben wirklich Jahr für Jahr, auch durch die schwierige Covid-Zeit, haben wir uns immer wieder können steigern, verbessern. sind wirklich gut und erfolgreich unterwegs. Und dann werde ich immer gefragt, was ist es denn eigentlich, Christoph? Was macht es denn aus? Und ich gebe immer die gleiche Antwort und sage, es sind Mitarbeiter. Ich glaube wirklich, wir haben die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihren Beitrag leisten. Und von dem her, glaube ich, ist das einer der Erfolgsfaktoren, dass wir die richtigen Leute mit den richtigen Kompetenzen, aber auch mit den richtigen Freiheiten, dass sie sich auch entfalten können, in place haben und so einfach erfolgreich sind.
Das ist ein sehr spannender Aspekt. Also du sagst eigentlich, ihr habt die besten Mitarbeiter. Das mag sein, glaube ich dir auch. Aber du hast nachher etwas gesagt, was ich noch fast relevanter finde. Und zwar, du hast gesagt, sie können sich bestmöglich entfalten. Mhm. Und habt ihr da irgendwie ein Geheimnis dazu? Wie können sich Mitarbeiter gut entfalten?
Ja, also Wir haben auch, so wie ich vorher gesagt habe, in diesen Werten auch Vertrauen. Und das ist auch in der Führungskultur ganz ein wichtiger Punkt. Wir sagen grundsätzlich, wenn wir Leute haben, dass wir das Vertrauen haben, dass sie in dem Kompetenzbereich, wo sie reinbringen müssen, das Beste bringen. Und dort sich auch sollen und dürfen einbringen. Ich sage selber immer, ich finde das Schlimmste, Mitarbeiter und Mitarbeiter, die nur verwalten. Wir sagen, wir wollen ja wachsen, insofern müssen wir uns bewegen und da dürfen wir auch kritisch sein, da dürfen wir auch Sachen auf den Tisch bringen, die noch nicht funktionieren, immer natürlich konstruktiv, nicht einfach nur, das ist ein Seich, sondern es ist ein Seich und ich habe einen Vorschlag, wie wir es verbessern können. Das ist ein Punkt und das andere, was ich da einbringen kann, in unserer Strategie Level Up, haben wir auch verschiedene Initiativen, 15 Initiativen, die da am Laufen sind. Und auch dort haben wir sehr diversifizierte Teams zusammengestellt mit all diesen Kompetenzen, was braucht in diesen Initiativen, um die voranzubringen und auch durch alle Strukturen durch. Und ich glaube, das ist etwas von der grössten Wertschätzung an einen Mitarbeiter, wenn er an der Zukunft von einem Unternehmen darf mitgestalten, sich einbringen und daran arbeiten. Mhm. Das ist das eine. Und das andere ist, man ist dann wirklich auch voll dabei. Also es ziehen eben auch alle mit an dieser Strategie, weil es ist nicht einfach so top-down. Dort gehen wir und jetzt rennen wir mal und arbeiten, sondern der Weg dorthin kann eben mitgestaltet werden. Und so haben wir auch in anderen Projekten, eigentlich Projektgruppen, wo sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer einbringen können, wenn sie wollen. Die einfach ihren Job machen wollen, ist auch okay. Es können ja nicht alle so Arbeiten machen. Aber die Möglichkeit besteht und ich finde, das ist auch etwas, was sehr geschätzt wird.
Mhm. Also man kann wirklich Zukunft mitgestalten, man kann sich entfalten. Es macht absolut Sinn, dass es die Leute auf gut Deutsch geil findet. Jetzt in diesen Top 3 von dieser Bewertung, von diesem Award, und das sind 250 Firmen gewesen, sind gerade 3 typische Schweizer Firmen. Mhm. Gibt es da irgendwie Gründe? Also warum sind jetzt 3 Schweizer Firmen, so klassische Schweizer Firmen, nicht drin?
Ja, ich glaube, das ist schon schlussendlich so die was Firmen, Familie und Betrieb so mitbringen, ist einerseits Tradition, aber eben trotzdem auch hohe Innovation. Also wir sind ja nicht verstaubt, sondern wir sind trotzdem jung und dynamisch unterwegs. Und trotzdem tut man natürlich gewisse Sicherheit damit vermitteln. Und das ist auch das, wo wahrscheinlich Konsumentinnen und Konsumenten, wir werden dieses Jahr 65 Jahre Firmengeschichte. Mhm. Und der Brand ist in dem Sinn wirklich sehr stark etabliert, aber trotzdem immer wieder überraschend und jung unterwegs, sage ich mal. Und ich glaube, das sind so der gemeinsam grösste Nenner von diesen 3 Firmen, wo du sagst, die ich selber auch persönlich gut kenne. Und es ist interessant, auch sie würden jetzt, wenn sie da würden sitzen, wo ich sitze, ähnlich schwätzen und ähnlich über Wertekultur auch reden. Also da hat man viele Gemeinsamkeiten auch.
Muss ich gerade schnell nachschauen, welche Brands das sind. Vielleicht weisst du es gerade besser als ich.
Also wer immer vorne auch ist Victorinox. Und auch mit Victorinox haben wir immer wieder auch Diskussionen. Teilweise schlönt es uns sogar bei gewissen Awards. Und das ist auch schön, man macht sich das auch gönnen. Mhm. Jetzt nicht da auf dieser Liste, aber Familie Hug. Von der Hug, ja. Guetzli, auch ganz sehr ähnlich aufgestellt, wie wir sind von der Wertekultur. Also da merkt man, das ist so das verbindende Element.
Genau, da haben wir jetzt gerade Schindler und Rolex.
Ja.
Auch absolut typische Schweizer Brands.
Genau. Wir tun uns natürlich gerne auch mal immer auch mit der Food, ja. Aber klar, das sind natürlich immer in einem völlig anderen Bereich. Und macht einem stolz, dass man auch darf so auf dem Podest oben sein. Es ist keine Selbstverständlichkeit, es ist ein Resultat von langem Wirken auch. Und ist für uns auch intern immer ein Anspruch, um so einen, sagen wir jetzt einen Titel zu verteidigen oder vielleicht sogar noch ein Plätzchen raufzukommen. Also auch der Hunger auch nach Erfolg und sich zu verbessern, das ist auch etwas, wo tief in uns drin ist.
Mhm. Tauscht man sich da auch aus, so im Top-Management? Also jetzt mit Schindler oder Rolex oder Hug, wo man dann sagt, hey, wie macht ihr das?
Ja. Ja. Gerade gestern habe ich Andreas Hug gesehen, in einem anderen Kontext. Und sie haben auch spannende Ansätze, wie sie jetzt so ein bisschen ihr Management neu organisieren. Und wir machen uns auch so Gedanken jetzt bei Zweifel. Und das schätze ich sehr, dass man da einen offenen Austausch miteinander machen kann. Oder Thema von Verwaltungsrat. Wie ist Ihr Verwaltungsrat zusammengesetzt? Wie gehen Sie da damit um? Also, da gibt es verschiedene Plattformen, wo man sich auch immer wieder mal trifft und sieht. Und wie man da auch offen kann und transparent über Probleme auch miteinander sich austauschen, extrem wertvoll.
Spannend. Jetzt, du hast es vorher schon selber gesagt, 65 Jahre steht das Jubiläum. Wie verbindet man die Heritage, die ihr habt? Und ich habe da auch so schöne Bilder natürlich dabei, die ich auch gefunden habe. Und das ist echte Heritage. Das ist nicht einfach so ein bisschen, wir mal eine Geschichte aufschreiben und dann erzählen wir die, sondern das ist wirklich passiert. Oder? Wie verbindet ihr das mit der heutigen, modernen, schnellen, digitalen Welt?
Es ist eben interessant, oder? Weil genau da, die Werte, die ich vorher gesagt habe, die sind eben aus dieser Heritage raus. Also mein Vater, Hans-Heri Zweifel, der hat eben den Pioniergeist wirklich gehabt, die DNA. Und das ist heute noch ein Geist. Und das hat viel Mut gebraucht. Früher, der Frischservice, das Bild, das du da zeigst, oder, wo 1960 jetzt etabliert worden ist, kleine Truppe, die da mit der VW-Büssli durch die Schweiz durchgefahren ist, der Frischservice gibt es heute noch und das könntest du heute nicht einfach wieder... Oh, Entschuldigung. Jetzt habe ich jetzt fest mit den Händen rumgefuchtelt.
Emotional.
Geht mir das Mikrofon um. Entschuldigung. Das sind Werte, die wir natürlich jetzt noch mit reinnehmen und auch leben wollen. Also die Heritage, die kommt eben aus dieser Family-DNA raus und die wird so getragen. Und logischerweise mit neuen Challenges, die man jetzt hat, mit dieser Schnelllebigkeit, die du angesprochen hast, muss man sich immer wieder neu auch orientieren und ausrichten. Aber es ist eben nicht erfunden, sondern es sind gelebte Werte, die schon früher eigentlich so in uns hineingetragen worden sind.
Ja, jetzt, wo wir gerade bei deinem Vater sind, da habe ich mich natürlich gefragt. Oder heute redet man im Marketing viel von Storytelling. Wenn ich die Zweifelgeschichte anschaue, ist die Story eigentlich von Beginn an die gleiche. Es geht immer um Frische und es geht um Experten. Mhm. Und dein Vater hat eine Flotte zusammengebaut von 10 VW-Bussen, die durch die Schweiz gefahren sind und die Schweiz mit frischen Chips beliefert haben. Da habe ich mich gefragt, ist dein Vater ein Marketing-Genie gsi oder hat er quasi einfach alles instinktiv gemacht?
Ja, das ist wirklich eine interessante Frage. Ich meine, da beschreibst du deinen eigenen Vater. nein, aber er ist sehr intuitiv gsi und er hat schon ein Visionär, würde ich auch ihn beschreiben. Also er hatte so eine Vision gehabt und er ist sicher ein bisschen verrückt auch gewesen in seinen Gedanken, die er teils hatte, wo er vielleicht auch die Leute damals fast ein bisschen überfahren hat. Aber vielem hat ihm, was er gemacht hat, eigentlich ja dann später auch recht gegeben. Und das hat ihm irgendwo auch bestärkt, den Mut zu haben und auch schnell zu sein in gewissen Entscheidungen. Und von dort her ist das etwas, was wir auch so jetzt in uns hineintragen. Also wenn wir die Initiative haben, sagen wir müssen auch mutige Initiativen machen. Und mein Vater hat ein Buch geschrieben mit all seinen Erfahrungen. Chips-Geschichten heisst das, sehr zu empfehlen. Dort sind ganz viele Fails.
Okay.
Und hast du mal darauf angesprochen? Er sagt, ja, aber Hans, jetzt schreibst du ein Buch, eigentlich Chips-Geschichten von deinen Erfolgen. Und da sind eigentlich viele Flops drin. Dann hat er auch gesagt, das gehört eben auch dazu. Wenn du Mut hast und alles nicht kannst abchecken und absichern, dann gibt es halt auch viele Flops. Mhm. Und aus diesen Flops kann man eben so viel mehr rausziehen und lernen, als an den Erfolg.
Das ist
so. Und schlussendlich hat er gesagt, ja, man muss halt immer einmal mehr aufstehen, als auf die Schnur fliegst. Mhm. Und so ist die Firmengeschichte über die 65 Jahre auch mit vielen Flops aber vielen Erfahrungen gewachsen.
Hast du gerade so einen Flop im Kopf?
Ja, also wir haben, das war wirklich in den 80er Jahren, gewesen, da hat es Tetrapack gegeben, also wir reden jetzt nicht von Chips, sondern eben auch von anderen Ideen, die entstanden sind. Da hat man einen Fruchtsaft abgefüllt in Tetrapack und hat aber die Pasteurisation nicht sauber gemacht. Was ist entstanden? Man hat die relativ schnell auf den Markt und die sind dann in den Retail-Regalen sind dann die förmlich explodiert. Mhm. Und das Produkt war dann auch ziemlich schnell wieder aus dem Markt raus. Mhm. Und auf den Chips-Bereich hat es da auch viele Innovationen gegeben, wo man gedacht hat, die könnten einen super durchschlagenden Erfolg haben. Und da hat man halt vielleicht den Geschmack noch nicht getroffen. Oder, das war auch typisch bei uns, wir waren teilweise fast der Zeit voraus. Wir haben beispielsweise in den 90er Jahren, also heute müssen wir sagen, so im Better-for-You-Bereich hinein, hat man Äpfelchips gemacht, also getrocknete Äpfelscheiben und dann auch gewürzt. Das ist heute der Burner. Und da hat es einfach, Entschuldigung, niemand interessiert. Mhm. Und dann ist das Produkt auch mit viel Marketingunterstützung und Werbung, die man da gemacht hat, hat man halt dann auch wieder müssen nach 3 Jahren rausnehmen. Und so hat es ein paar schöne Konzepte gegeben, wo ja, rückblickend vielleicht fast zu früh gewesen sind in der Zeit hinein, aber ich sage lieber zu früh, als etwas zu bereuen und Konkurrenz nimmt dir eine Idee vor dir weg. Also mich ärgert nichts mehr, als wenn unsere Mitstreiter irgendwo eine Innovation vor uns in den Markt bringen. Also wir haben als Marktleader auch irgendwo der Wille, wirklich auch First Mover in dem Sinn zu sein. Ja.
Mhm. Du hast gerade ein paar Stichwörter ins Mund genommen, wo ich den Ball gerade aufnehmen möchte. Du hast gesagt, ihr seid Marktleader. Ihr habt 55% Marktanteil in der Schweiz. Wir haben natürlich eine Probe auf das Exempel machen, sind rausgegangen, haben ein paar Fragen gestellt, respektive es sind nicht ein paar, es sind ein paar wenige, eigentlich eine. Und haben mal abtesten, was so die Leute auf der Straße sagen. Und ich lasse das jetzt mal laufen und stelle dann nachher die Frage dazu.
Meine Lieblingschips sind die Waves Inferno.
Zweifel, ganz klar, wirklich. Die haben wirklich die besten Chips. Zweifel. Die Zweifel-Bulle-Chips, also Bulle im Körbli-Chips, die sind einfach so geil. Die sind so geil, wirklich. Ich liebe die.
Meine Lieblingssorten so sind Paprika. Also die Paprika-Chips einfach. Und auch Zweifel.
Natur, aber die Kesselchips. Das sind die, die ein bisschen dicker sind und irgendwie einzeln frittiert oder so. Es gibt ja wie die normale Natur und dann gibt es die Kets, heisst es, glaube ich. Genau, die Natur sind die besten.
Also,
mega cool.
Es ist ein bisschen hart, wenn ich jetzt kontroverse Fragen stellen
kannst.
Es wäre, ja, es ist schwierig gewesen, also wir haben es eigentlich nicht geschafft, irgendjemanden zu finden, der sich gegen Zweifel irgendwie ausspricht oder nicht Zweifel als Lieblingschips als erstes nennt, also so Top-of-Mind-Positionierung. Mm-hmm. Und was mir aber natürlich stark aufgefallen ist, ist, viele haben unterschiedliche gesagt. Mm-hmm. Unterschiedliche Chips. Mm-hmm. Und das ist das, was mir auch immer wieder auffällt, wenn ich irgendwo in einen Retailer gehe, mm-hmm, und ich sehe das Facing von euch und ihr habt einfach diverse Sorten. Mm-hmm. Und die haben sich auch massiv vergrössert, also die Breite, mhm, in den letzten 20 Jahren.
Ja.
Wie schafft ihr es, dass ihr so eine hohe Innovationsfähigkeit habt?
Also vielleicht als allererstes, das ist ganz wichtig und richtig, was du festgestellt hast, die Breite. Ich glaube, wir haben den Anspruch und die Geschmäcker sind ja so unterschiedlich, das hat man ja da wunderbar gehört, aus dem Beitrag raus. Und wir haben den Anspruch, eben alle Geschmäcker, alle Richtungen auch können abzudecken, sodass eben nicht, wenn du vor unserem Regal bist und dir schwirrt etwas im Kopf, dass du das nicht findest und fälschlicherweise vielleicht jetzt eben glücklich zu der Konkurrenz langst. Also eine gewisse Breite, Sortimentsbreite müssen wir haben. Nichtsdestotrotz sind es natürlich die Leaderartikel, wo natürlich die absolute Masse dann auch ausmachen. Und die Innovationen, die du ansprichst, die sollen natürlich auch den Traffic ins Regal hineingeben. Also wir leben auch von den Innovationen, wir haben die Pipeline auch sehr voll. Mit Ideen 18 Monate voraus. Also wir sind eigentlich jetzt schon in der Planung, was im 25 wird kommen. Das 24 ist mehr oder weniger eigentlich gesetzt. Und das Product Management bei uns ist eigentlich auch schon in einer Phase rein, bis 6/27, also in der Entwicklung. Also eine Entwicklung braucht teilweise über ein Jahr. Und ich glaube, das ist wichtig, dass die Innovationspipeline in allen Categories, also da rede ich von Chips, Snacks, aber auch Nüsse, Apero, die wir anbieten, oder jetzt auch noch allerdings Bachwaren, wir haben auch Berger Bachwaren können akquirieren, sind also jetzt auch im süßen Snacking tätig. Auch dort versuchen wir, die Innovationsrate sehr hoch zu halten. Schlussendlich ist es aber dann gleich so, dass, kann ich eine Zahl sagen, die Innovationen dann vom jährlichen Umsatz so in einem tiefen zweistelligen Bereich sind. Also es ist dann eben, sind dann gleich die klassischen Leader-Artikel, die dann immer noch im meisten Volumen generieren. Aber die Innovationen haben natürlich eine andere Wirkung dann auch für den Brand im Sinne von Dynamik, dass der Brand lebt. Und darum ist Innovationsrate bei uns so wichtig und wird hochgehalten.
Das verstehe ich. Aber ich sehe schon eine gewisse Differenz zu anderen FMCG-Brands, die auch innovativ sind. Oder ich sehe schon bezweifelt, vielleicht täusche ich mich, aber ich habe schon das Gefühl, es bleiben mehr Innovationen hängen bei euch im Regal über Jahre hinweg. Mhm. Und es ist nicht einfach nur Marketing rein, raus. Nein. Es gibt so die typischen, die es immer wieder probieren. Wo man immer wieder sieht, müssen es nicht nennen, aber die bleiben einfach nicht hängen, sondern es ist mehr ein Marketingprodukt. Und bei euch also gibt es tatsächlich, zum Beispiel Vaya, um die Brand anzusprechen, oder der Subbrand, der ist hängen geblieben. Also irgendwo durch ein bisschen anders machen das ja schon, respektive es hat dann gleich auch Relevanz im Umsatz, auch wenn es nur im tieferstelligen Bereich ist.
Absolut. Also natürlich versucht man immer, Innovationen auch, wie man so schön sagt, on top reinzubringen. Also im besten Fall, wenn man jetzt das Retail-Regal anschaut, ist das natürlich irgendwo durch beschränkt. Und es geht dann dort meistens immer ein bisschen, jetzt kommen wir mit der Innovation. Was nehmen wir dann aus eurem Sortiment raus? Und wenn du nur gut drehende Artikel hast, dann ist das schwierig. Und dann macht man halt vielleicht mal einen Vorschlag, es könnte ja auch die Eigenmarke sein, die vielleicht weniger gut dreht oder eben von der Konkurrenz. Also das ist schon ein Challenge, dass man auch, wenn die Innovationen wirklich so gut laufen, dass man die on top auch reinbringt. Und Vaya ist ein sehr schönes Beispiel. Das ist wirklich ein Subbrand, wo wir den Nagel auf den Knopf getroffen haben. Das Better for You-Segment, das zieht extrem gut. Das haben wir auch wirklich auch können messen. Da haben wir bis 2%, das klingt jetzt noch wenig, aber es sind 2% neue Käuferschaft, die wir in die Kategorien gebracht haben. Das sind also Käuferinnen und Käufer, die vorher gesagt haben, nein, in dem Chipsregal laufe ich durch, ich brauche das nicht. Und die kaufen jetzt unter anderem Vaya. Vielleicht kaufen sie eben gleich einmal ein Paprika-Original-Chips. Kann ja dann auch sein. Aber Hauptsache, wir haben unsere Käuferschaft können verbreitern, Zielgruppe wieder mit einem Subbrand können abdecken. Und das ist eigentlich, das macht schlussendlich den Erfolg aus. Und ist ja schön, wenn man dann auch das so am Team kann zurückspielen kann, dass das wirklich auch gut funktioniert. Das sind viele Abklärungen, Marktforschungen, die man macht. Eben die Entwicklung, auch der Flavor, bis der wirklich sitzt, werden interne Degustationen gemacht mit sehr hohen KPIs, die wir uns setzen, wo wir wissen, die müssen erfüllt werden, dass ein Produkt überhaupt die Marktreife mitbringt. Mhm.
Welches sind Flop-Produkte der letzten paar Jahre, die wir nicht können etablieren konnten?
Ja, jetzt zum Beispiel fast ein ganzer Subbrand, wir haben den Hofladen genannt. Das ist ein Misch-Chips gewesen. Also das sind Chips, Kartoffel-Chips, gemischt, aber auch mit Gemüseanteil. Und haben wir auch immer ein wunderschönes Konzept, auch nur schon vom Optischen her hat das sehr schön ausgesehen. Und dort haben wir einfach nicht genügend Distribution angebracht. Und dann ist es einfach auch für die Produktion dann irgendwann, dann kommen die von Spreitenbach und sagen, du, also, da haben wir jetzt eine kleine Batch-Size, um das zu produzieren. Und dann sind wir so gezwungen, irgendwo dann auch mal den Stecker zu ziehen, auch wenn wir selber so viel Freude an diesen Konzepten haben.
Wie sieht es mit der Konkurrenz aus? Also, es kann ja nicht sein, dass die schlafen. Gerade der Snack-Markt ist extrem hart umkämpft. Wenn man zum Beispiel die USA schaut, ist ein riesen Kampf um die Shelf Spaces. Was merkt ihr da? Was passiert da? Ist das eher, sag jetzt mal, wird Konkurrenz höher oder tiefer? Oder was läuft?
Also vielleicht, um das Konkurrenzfeld zu beschreiben, wissen ja, dass in der Schweiz eigentlich so sind die Europameister von den Eigenmarken. Also mit unserem Handelsfeld von Coop und Migros sind eigentlich die Markenartikler wie wir dem vor allem ausgesetzt. Das sind Preiseinstiegspositionierungen, aber auch, und das ist sehr speziell, auch im Premium-Bereich rein. Also wenn man jetzt an ein Fine-Food denkt, das ist Eigenmarke.
Ja.
Und in anderen Ländern ist das eigentlich das Markenumfeld, wo man sagt, ja, dann hat man ein höheres Pricing und das ist dann die Marke. Also die Marken sind in der Schweiz eigentlich zwischen Einstieg und dem Premium so ein bisschen Mainstream drin. Und dort bewegen wir uns auch. Wir haben von dem her hauptsächlich müssen wir uns auch gegen die Eigenmarken können etablieren. Und unter den Marken, da sage ich immer, zum guten Glück gibt es Konkurrenz. Ich sage, da schlafen wir nicht ein. Wir wollen das genau beobachten. Aber ich finde es auch wichtig. Ich will als Zweifel nicht der Einzige sein, der in der Snack-Category Werbung macht. Also es hilft uns indirekt auch, wenn unsere Konkurrenz für ihre Produkte Werbung macht. Hauptsache der Traffic an diesem Regal ist genug hoch. Und da haben wir noch viel Nachholbedarf. Also zum Heizhalzähnen, in der Schweiz ist der Pro-Kopf-Konsum nicht einmal bei 2 Kilo Chips und Snacks im Jahr. Und in Amerika ist das fast im zweistelligen Kilobereich. Und da sage ich, da haben wir noch viel, viel Potenzial in der Schweiz, um können zu wachsen. Und das kann man ja gar nicht alleine stemmen. Da braucht es mehrere Mitstreiter, die in die Kategorie investieren und Kommunikation betreiben.
Okay, also das heisst, Eigenmakler, wenn man das so kann sagen, sind die grössten Konkurrenten. Und aus dem Ausland versuchen es nicht, den Schweizer Markt.
Selbstverständlich, die versuchen das immer weiter. Mhm. Also die Schweiz ist ja gerade jetzt im europäischen Vergleich natürlich sehr spannend für die Konkurrenz. In Deutschland kann man nicht mehr so viel Geld verdienen, dass die leiden da halt immer noch aus ihrer Geiz ist geil Zeit, sage ich jetzt mal, also ein bisschen plakativ. Hat jetzt zwar zum guten Glück auch eine Trendwende stattgefunden, aber in den umliegenden Ländern ist es als Markenartikler sicher schwieriger, gute Profits generieren. Und in der Schweiz ist das natürlich spannend, auch für die, und versuchen, reinzukommen. Und das ist unser Auftrag in dem Sinne, ihnen das Leben so schwer wie möglich zu machen, uns auch irgendwo durch unseren Heimmarkt auch können zu verteidigen. Und wie gesagt, da bleibt man wach und wird nicht irgendwie träge.
Ja, wenn ich mit Menschen aus dem Ausland reden, die sagen, ja, in der Schweiz gibt es ja eigentlich nur Zweifel, so quasi. Und umgekehrt, wenn ich versuche herauszufinden, wie gut läuft das Zweifel im Ausland, ist es teilweise ein bisschen schwierig. Ich habe natürlich auch so ein bisschen probiert, so ein bisschen das Achillesferse von Zweifel zu finden. Und dann bin ich ein bisschen darauf gekommen, ist es eigentlich das Ausland. Wie erfolgreich sind ihr in ausländischen Märkten?
Also zuerst einmal, das Ausland ist für uns auch strategisch wichtig. Das haben wir auch als eine der Initiativen, die ich vorher angesprochen habe, drin. Wir glauben, dass wir dort noch wahnsinns Wachstumspotenzial haben. Das ist schon mal das Wichtigste. Aber es ist ja so, wir in der Schweiz sind wir bekannt, über 99% kennt unsere Brand. Im Ausland, jetzt gehen wir so Richtung Deutschland rauf, bis Hamburg. In Hamburg oben S. Punkt. Also niemand kennt uns dort oben. Mhm. Und das ist nur noch so ein grenznaher Raum, kennt man den Brand. Und das ist genau auch eine wichtige Erkenntnis, die wir nutzen. Also wir sind im europäischen Raum tätig, hauptsächlich Deutschland, Österreich, Frankreich. Und wir haben es jetzt auch geschafft, in Finnland im drittgrössten Retailer eine Listung überzukommen. Aber dort geht es nicht über den Brand, sondern dort geht es über Konzept. Und dort merken wir eben genau das, was da auf dem Tisch liegt, Vaya. Mhm. Das ist ein Konzept, wo dort sehr viel Erfolg hat. Und klar ist es Zweifel als Brand, aber es ist hauptsächlich dann das Produkt und das Konzept, das dort überzeugt. Und wir sind auch dort zweistellig am Wachsen. Und ich sage immer, es ist ein zartes, kleines Pflänzchen, wo wir aber strategisch sehr hoch setzen und Erfolg haben, aber sicher noch nicht dort sind, wo ich mal wieder hinkomme. Ja.
Also in dem Fall die skandinavischen Länder?
Die auch, ja. 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 Die sind von der Kaufkraft her, von der Konjunktur her, sind das sehr spannende Länder. Auch dort, wir haben klar natürlich eine Ausrichtung, wo wir, ohne jetzt da zu viel erzählen, aber wir haben natürlich dort eine klare Auslegeordnung, sage ich mal, gemacht, welche Länder überhaupt für das Produkt in Frage kommen. Und wir tun nicht in dem Sinn den Preis, Preisdumping betreiben und irgendwo in einem Land unten reinfahren und so unseren Heimmarkt irgendwo auch da zu kannibalisieren, sage ich mal. Wir haben den Brand, den wir auch im Ausland zu einem bestimmten Wert verkaufen wollen, und dort fallen dann einfach gewisse Länder einfach per se dann schon mal vom Tisch.
Mhm. Also das heisst, man versucht eigentlich Positionierung ähnlich zu halten oder gleich wie in der Schweiz.
Ja.
Jetzt, du hast es vorher schon gesagt, 2 Kilogramm Snackkonsum in der Schweiz versus fast zweistellig in den USA. Wie hat sich denn der Schweizer Snackmarkt in den letzten Jahren verändert? Also jetzt in den letzten 10 bis 20 Jahren. Wie hat er vor 20 Jahren ausgesehen, der Snackmarkt, und wie sieht er heute aus?
Also das ist schon das Phänomen, das wir sehen, wo wir fast in den USA hat man immer so einen Zeitvorläufer. Was in den USA ist, kommt dann irgendwann einmal so bei uns auch. Und der Markt entwickelt sich über die letzten 10 Jahre stetig. Also die Gesamtcategory ist immer am Wachsen. Und zwar auch in allen 4 Bereichen. Also die klassischen Chips wie Snacks oder eben auch so Apero, Gebäck, Nüsse sind extrem im Trend. Ich glaube, das hat auch ein bisschen damit zu tun mit den unterschiedlichen Essgewohnheiten, wo man früher noch vielleicht noch mehr in den klassischen Mahlzeiten zum Morgen, zum Mittag und zur Nacht ist man jetzt halt 24 am Snacken. Und das spielt uns oder allen, die in dieser Kategorie sind, volle Karten rein. Und auch von den Technologien, die da in den letzten 10 Jahren entstanden sind, eben die Technologie jetzt da mit Vaya, das ist etwas, was es vorher nicht gegeben hat, wo natürlich wieder ganz neue Türen eröffnet und in dem Sinne auch so Category zum Wachstum bringen.
Also das die, Never Fried.
Genau, ja. Oder wir sagen jetzt nicht jetzt nur Never Fried, aber auch die Better For You Category. Das wird auch so jetzt von Nielsen zusammengefasst. Das ist eine Subkategorie über in dem Salty Snacks Markt, wo in den letzten 10 Jahren, oder 10 Jahre ist es fast ein bisschen zu viel, aber in den letzten 5 Jahren immer zweistellig am Wachsen ist. Und das zeigt eigentlich so die neue Konsum-Need, wo da ist. Man will snacken, wir sagen immer, bewusstes Snacken machen.
Ja, das merke ich auch bei mir selber. man kennt eure Produkte, man kennt aber auch die Chips-Experten-Werbungen. Ihr sind quasi die knackigsten Chips, die es gibt. Jeder kennt oder hat sicher schon mal einen Werbespot von euch gesehen. Jeder jüngere Mensch, der schon mal an einem Open Air war, hat wahrscheinlich schon mal irgendwie ein Sample bekommen von Zweifel. wie wichtig ist für euch Marketing und Werbung?
Ja, sehr wichtig. Also auch da ist etwas in der Vergangenheit, wo man schauen kann. Mein Vater hat wirklich schon früh erkannt, dass natürlich auch eine gänzlich unbekannte Category muss beworben werden, muss erklärt werden, für was kann man oder zu welcher Zeit oder Occasion kann man die Chips brauchen. Und Werbung ist bei uns schon auch eben früher schon immer wichtig gewesen, wo man auch immer gut auch investiert hat. Und in der heutigen Zeit übertragen ist das natürlich das 360 extrem wichtig. Wir sind eine Impulskategorie. Und der Impuls, der muss natürlich überall gespielt werden. Du hast es erwähnt, das sind ja Events, aber wir wollen dort auch immer auch ein Erlebnis mitbringen. Wir wollen ja nicht einfach eben nur ein Sampling machen. An diesen Events kann man den Brand auch erleben. Und ich glaube, das ist wichtig. Und das Tasting, also mein Vater hat auch immer früher gesagt, ein Biss sagt mehr als 1000 Worte. Das wenn du eine Innovation hast, du musst einfach mal reinbeissen. Mhm. Kannst du nicht einfach sagen, ich kann ihn eh nicht gerne, sondern probier es und dann kannst du entscheiden. Und das bespielen wir natürlich auch. Und selbstverständlich dann klassische Bufferline, wo dann über Plakate, wie wir gerade jetzt für Cats am Werben sind, oder auch klassisch halt in der Fernsehwerbung, auch im Wissen, dass man dort teilweise die Zielgruppen, die für uns auch relevant ist, je länger, je weniger erreicht. Aber dort kommen wir auch dann im Bereich von Social Media, wo wir über TikTok, Instagram, Facebook auch immer unsere Kampagnen laufen lassen, wo wir jetzt sehr spezifische Werbung, sage ich mal, für die Generation Z machen, indem wir einen Brand «Yours» kreiert haben, also mit Z geschrieben, notabene hin. Das muss immer ein Z drin haben. Und das ist ein Brand, wo wir die Generation haben können, mit diesen Influencer Community selber ihre Flavor bestimmen. Das hat nachher ein Voting stattgefunden. Und am Schluss haben die Community sogar können den Brand designen. Also wir haben ihnen gesagt, ihr designet die Packung. Und das sind Design reingegangen, über 1200, die sich so nach Tape Art, also wir hatten eine Art ein kleines Programm gehabt, wo sie das haben können, so designen. Das ist so Involvement vom Feinsten. Und das ist so die Art von neuer Werbung, wie wir sie heute versuchen zu leben, um die neue Generation da wirklich auch voll und ganz zu involvieren. Aber selbstverständlich auch immer in der Breite. Also wir versuchen nicht nur die Jungzielgruppe versuchen, in der Werbung anzusprechen.
Also ihr lebt eigentlich den Need nach Individualisierung, lebt ihr voll aus, indem dass ihr wirklich Produkte machen lasst von der Zielgruppe, von der jüngeren Zielgruppe. Jetzt könntest du wie so eine Auslegeordnung machen, welche sind die relevantesten Zielgruppen für euch? Also ich meine, Chips ist wirklich, blöd gesagt, jeden, oder? Von 3-Jährigen bis zu 85-Jährigen oder noch älter und noch jünger, alle. Aber haben ihr so Fokus-Zielgruppen?
Also wir haben selbstverständlich die Zielgruppe analysiert und auch die Typen teilweise in diesen Zielgruppen drinnen und versuchen auch unsere Kampagne je nachdem zu fahren. Und das, was ich vorher gemeint habe oder erzählt habe mit Jurs, das geht dann wirklich auf die Jüngsten zu. Breite, das ist dann eher eben bis 50 rauf. Und so klassisch, also die vom Peak, wenn man so gaussische Kurve nehmen, wäre dann irgendwo so 18 bis 30, wo wir dort drinnen haben. Und wir versuchen natürlich, unsere Subbrands, du hast gerade vorher mit Jurs einen erwähnt, aber wir haben auch Kids, wir haben Wave. Mhm. Und die sind je nachdem eher ein bisschen für Jüngere oder ein bisschen für, wie soll man sagen, Ältere.
Reifere,
das ist das Wort, genau. Ja. Die reifere Zielgruppe. Aber so versuchen wir eigentlich mit unseren Subbrands und dann deren Kommunikation von diesen Brands die unterschiedlichen Zielgruppen an. Snacketti beispielsweise ist dann wieder eher ein bisschen für die Jugendlichen. Ich sehe es bei meinen beiden Söhnen. Denen muss ich Snacketti heimbringen.
Okay.
Man kann nicht sagen, die essen jetzt kein Zwei, ja, oder? Beispielsweise. Und so kannst du das eigentlich gut spielen, indem du eben die Subbrands auch entsprechend der Zielgruppen ein bisschen versuchst auszurichten. Aber das ist so, schlussendlich ist es uns eigentlich dann egal, ob es dann wirklich der ist. Das sieht man dann immer. Ich glaube, das ist das ist so ein bisschen Marketing, denke ich, aber man sieht es ja bei sich selber auch, wie man teilweise dann da wieder mal etwas nimmt und dann nimmt man es wieder da. Also wir sind ja dann auch nicht so ausgerichtet nur jetzt auf ein bestimmtes Segment.
Hauptsache, ich kaufe Zweifel am Schluss vom Tag.
Das ist es, du sagst es.
Jetzt, was ich mir vorstellen kann, dass viel Hörer das interessiert, ist bezüglich Innovation. Also, wir haben es vorher schon gehabt, dass ihr die Offenheit habt, sehr viele Innovationen auch zu entwickeln mit euren Mitarbeitern zusammen. Aber wie ganz konkret läuft das ab? Also zum Beispiel jetzt Poulet im Körbli. Mhm. Das ist jetzt nicht das Erste, was du würdest denken als Chipsorte, mhm. oder? Mhm. Und hat es auch vor ein paar Jahren noch nicht gegeben. Also das muss, irgendjemand muss die Idee gehabt haben, komm, wir machen Poulet im Körbli, oder? Wie läuft das ganz konkret ab? Wie kommt es von der ersten Idee Poulet im Körbli bis zu schlussendlich im Regal steht, das Chipspack?
Also wenn du genau das Beispiel nimmst, dann ist das etwas anders gelaufen, als es in der Regel läuft. Okay. Aber ich kann dir das nachher noch gerne erklären. Aber jetzt Poulet im Körbli ist aus einer, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, ist das eine WM Limited Edition gewesen, wo man auch Voting gemacht hat, welche drei Flavors von diesen Ländern, die mitmachen. Und dann ist auch Schweiz gekommen. Und dann haben wir gesagt, ja, was ist so typisch für die Schweiz? Ja, wir gehen gerne Picknick und so. Und dann ist aus dem Marketing die Idee gekommen, wir machen Poulet im Körbli.
Ja.
Und dann hat das als Limited Edition gemacht. Und dann haben wir so gute Feedbacks bekommen. Die Leute haben gewusst, das ist Limited, das gibt es nach der WM dann irgendwann nicht mehr. Dass wir einfach den Artikel mitgenommen haben, hier gerade einen Artikel gehabt, der nicht mehr so gut gelaufen ist. Das war ein Piri-Piri, schärfere Variante. Und dann haben wir gesagt, hey, wir glauben eigentlich, dass wir mehr Kaufeffekt werden mit dem etwas breiteren Geschmack von Poulet im Körbli generieren, als mit dem Piri-Piri. Nicht jeder hat gerne ultrascharfe Chips. Und so ist es dann schlussendlich gewesen. Und das kann ich sagen, das ist jetzt unser neuer Nummer 3-Artikel. Also das hat mich selber natürlich total überrascht.
Also von allen Artikeln?
Also von allen Flavors, jetzt nach Paprika, Natur, ist jetzt Poulet im Körbli Nummer 3, gefolgt von Salt und Vinegar.
Wow.
Und das ist sensationell. Da kann wirklich auch stolz sein auf unser Product Management, wo da die Ideen gebracht hat und das so zum Erfolg gebracht hat.
Also eigentlich marketingorientierter Ansatz.
Ja, total.
Ja. Ich habe mal bei L'Oréal gearbeitet, da war auch alles immer marketingorientiert. Die Idee ist aus dem Marketing und dann ist das Produkt entdeckt worden. Aber das ist in dem Fall nicht der normale Ansatz.
Das ist nicht der normale Ansatz. Das ist jetzt so fast ein Markttest und man hat gesehen, das funktioniert und gewisse Sicherheit gehabt, wenn man das ins Sortiment aufnimmt, dass das auch zum Erfolg kommt. In der Regel haben wir sogenannte strategische Innovationsfelder. Also wir sagen, das sind die grossen Wulchen, wo die Reise vom Snacking angeht. Und alle Innovationen müssen irgendwo in eines von diesen strategischen Innovationsfeldern einzahlen. Und da gibt es dann eine Fülle von Ideen. Man weiss dann auch von Rohstoffseite, dass der oder der Rohstoff oder der Flavor interessant oder im Trend ist. Wir gehen viel am Essen, auch Übersee, Amerika, wie ich gesagt habe, sehr ein wichtiger, aber auch England, sehr ein wichtiger Markt. Ideen sammeln, auch dort. Store-Checks, wo natürlich der Reimer dazugehört. Da werden die Ideen von diesen Messen, Store-Checks in einem Meeting bewertet, beurteilt, was wir als potenziell interessanteste Idee finden. Und das wird dann entsprechend aufgenommen. Und dann geht es eigentlich so in einen Produktentwicklungsprozess durch. Am Anfang braucht es ein Konzept, also da haben wir ein Konzept geht und dann wird das beurteilt, auch gewisse das Potenzial von so einer Innovation, bis sie dann auch wirklich zum Biss entwickelt wird. Und wie ich dann gesagt habe, wird viel auch abgetestet, wieder am Flavor mal ein bisschen geschraubt, bis er eben wirklich super harmonisch ist, bis wir als Chips-Experten sagen, jawohl, das darf ins Zweifelsortiment. Und dann logischerweise entscheidet dann auch noch der Kunde, ob er es toll findet, bis zur Liste kommt. Und von dem her ist der Prozess von der Ideengenerierung, bis es dann wirklich im Regal ist, der braucht eine Zeit und darum tun wir auch so weit voraus eigentlich, die Innovationen entwickeln.
Und wie lange ist die Zeit im Durchschnitt?
Also das ist von einer Ideengenerierung bis zu einer Marktreife mindestens ein Jahr, je nachdem.
Wow.
Ja.
Ist aber schnell.
Findest
du? Ja.
Ich hätte es gerne schneller.
Ja, das glaube ich dir. Aber wenn man sich das so vorstellt, weißt, mit allen Prozessschritten und so, finde ich jetzt...
Also, wir machen es jetzt eben nicht das erste Mal.
Ja.
Also gewisse Sachen. Nein, aber Speed to Market, so das Buzzword. Ja. Und das ist schon wichtig, oder? Wenn man sagt, hey, das ist jetzt total trendig, der Flavor oder so. Dann hätte ich das schon noch gerne ein bisschen zügiger. Aber ich muss mich dann auch immer zurechtweisen lassen. Und dann heisst es halt, ja, das haben wir noch nicht und dieses. Und die Rohstoffe müssen wir auch noch zuerst beschaffen. Und. Es sind dann halt diverse Themen, die dann da vielleicht noch reinkommen. Mhm.
Eben genau, also jetzt vom Prototyp her, das verstehe ich, dass man den schnell machen kann, aber dass du es nachher kannst skalierbar produzieren. Ja. Genau. Für alle Läden, das stelle ich mir schwierig vor.
Genau. Es muss dann auch noch in die Produktion, ins Setting hineingehen und. Also eben, das steckt wahnsinnig viel drin. Da haben auch wahnsinnig viele Leute in der Firma, in logischerweise müssen da involviert werden in diesen Prozess. Und das ist auch eine Stärke, die wir haben. Also wir tun die Innovationen in diesen frühen Phasen, wie ich es vorher gesagt habe, auch stark auch schon bei Produktionsleuten das anschauen, besprechen. Nicht, dass man irgendwo ich sage jetzt eben, die Marketing-Idee, die lustige hat, und dann geht man auf die Produktion und sagt, vergiss es, kann ich nicht. Also auch dort tun wir im Prozess die relevanten Stellen sehr früh involvieren und dann ihre Feedbacks auch abholen und verarbeiten. Und die Leute wissen eigentlich alle, an welchen Themen wir arbeiten und wo die Reise hingeht. Okay. Das ist nicht einfach so eine Jukebox, wo dann irgendwann wieder etwas kommt. Mhm. Das tun wir auch intern immer wieder auch transparent kommunizieren, wo unsere Reise und unsere Innovationen hingehen.
Mhm. Stichwort Reis. Du bist seit 2020 CEO von Zwerf, wenn ich das richtig recherchiert habe. Das heisst, deine Reise als CEO ist jetzt auch noch nicht am Schluss, sondern ist noch eher am Anfang. Mhm. Wie ist das für dich, die neue Stelle übernommen zu haben damals?
Also ich habe 2015 bin ich im Familienbetrieb eingestiegen als Marketing- und Verkaufsleiter. Ich habe immer gesagt, der geilste Job. Also da können so nahe am Verkauf, an den Entwicklungen zu sein, an der Kommunikation zu sein, mit dem Team neue Spots drehen. Also so einen breiten und spannenden Job habe ich, glaube ich, noch nie gehabt. Und dann ist die Chance gekommen, 2020 den Posten dürfen zu übernehmen. Und es klingt jetzt vielleicht blöd, aber ich habe mir also wirklich mehr als 2 Monate Bedenkzeit lassen, ob ich das will und ob ich eigentlich das, was ich so gerne mache, mit so viel Begeisterung will abgeben. Weil es ist natürlich dann eine andere Rolle, die ich jetzt habe. Und ich habe mich dann aber trotzdem für das entschieden, weil ich gewusst habe, die Familie ist voll ganz dahinter gestanden. Die GL hier auch hat das mitgetragen. Das war mir persönlich auch wichtig gewesen. Weil wenn nur jemand aus dem Kreis gefunden hat, nein, der Zweifel, der bringt es nicht, der bringt die Kompetenz nicht mit, dann hätte ich gesagt, dann mache ich das weiter, was ich vorher gemacht habe. Weil das habe ich mit viel Liebe und Begeisterung, wie gesagt, gemacht. Ja, und dann ist das so gekommen. Alles sauber, Plan, mit Stabsübergabe und so. Auch noch mit der Einweihung von unserer Genusswerkstatt, wo wir gerade 2019 40 Millionen haben können, verbauen. Und dann haben wir ein Festchen geplant. Und dann haben wir gefunden, jetzt machen wir da die Stabsübergabe von Roger Harlacher, meinem Vorgänger. Ja. Und dann ist der Covid gekommen. Mhm. Und das war mein Anfang gewesen. Also ziemlich mühselig. Ich bin in die neue Position gekommen und habe von Anfang an Krisenmanagement betreiben vom Feinsten. Man hat die Leute nicht mehr sehen und also ich hätte mir es rückblickend ehrlich gesagt wirklich ein bisschen schöner und angenehmer vorgestellt. Nichtsdestotrotz, das, was ich jetzt machen darf, eine riesige Verantwortung und es macht extrem viel Spass. Und ich hoffe auch, dass die Reise noch ein bisschen weitergeht.
Welches ist denn die grösste Challenge als CEO von so einer starken Marke?
Gut, ich könnte es dir ganz verschiedene, ganz aktuelle Fälle natürlich hineingeben. Also die ganze Energiekrise, die ist auf uns hineinprasselt. Natürlich die weltwirtschaftlichen Bewegungen, die wir da hatten, auch jetzt mit dem Ukraine-Krieg, der immer noch tobt, die Covid-Phase, die dort auch ist. Das sind dann schon so ganz grosse Themen, die da drin sind. Aber jetzt allgemeiner gesprochen, glaube ich, der Challenge von mir oder der Anspruch an mich ist, die Firma also in die nächste Dekade zu führen. Mhm. Und zwar, dass sie richtig aufgestellt ist, dass wir an den richtigen Themenfeldern arbeiten, dass wir die richtige Organisation, die Kultur weiter voranbringen. Das schaue ich als meine Hauptaufgabe an, logischerweise die Strategie, die auch einen Horizont hat bis 2030. Auch eine kleine Differenz vielleicht zu Nicht-Familienbetrieb. Wir haben eine sehr nachhaltige und weitsichtige Strategie. Die Strategie logischerweise da zu begleiten und steuern, das ist ebenfalls eine Aufgabe. Also das sind so die Themenkreise, die ich um mich habe und die natürlich schon ein bisschen anders gelagert sind als das, was jetzt bei uns das erste Utah, wo Leiter Marketing und Verkauf ist, wo eben meinen Job dürfen übernehmen durfte. Wo ich immer muss schauen muss, dass ich da nicht zu viel reinschwätze, weil er bringt die Kompetenz natürlich da voll und ganz mit, aber ich bin dann auch, kann dann auch ein guter Sparingspartner sein, weil ich ja selber das auch während 5 Jahren dürfen machen.
Ja, also falls er das hört, ich hoffe, er gibt seinen Job nicht so schnell auf, wie cool das
ist. Ich übernehme ihn wieder.
ja, aber was dürfen wir dann erwarten bis 2030? Gibt es irgendetwas an Überraschungen, die Zweifel vielleicht wird bringen, wo vielleicht schon etwas kannst, anteasen oder...
Also wir haben natürlich auch da wilde Ideen, aber die sind teilweise wirklich, das soll ein Überraschungsmoment sein, aber das, was wir jetzt mit Yours gemacht haben, was ich vorhin angesprochen habe, das war schon auch revolutionär jetzt für uns. Also ein bisschen den Brand in die Hand geben von einer Zielgruppe. Und so versuchen wir immer auch für die kommenden Jahre immer wieder mal völlig überraschend daherzukommen. Da gibt es Ideen, aber die sind jetzt zum heutigen Zeitpunkt also noch nicht spruchreif. Aber generell, wenn du das so ansprichst, ist natürlich das Thema Nachhaltigkeit für uns ganz ein zentrales Thema. Auch wir versuchen, den Standort Spreitenbach weiterzuentwickeln. Auch ein Projekt, wo ich mitleiten darf, mit vielen Leuten in Spreitenbach zusammen. Auch das Werk in Spreitenbach mit all diesen hoffentlich steigenden Volumen, auch dort müssen wir weiter investieren und auch dort wollen wir im Bereich von Nachhaltigkeit einen grossen Schritt machen. Und das ist sicher etwas, wo je länger, je mehr auf Food-Firmen einprasselt, wo ich sage, das ist entweder ein Marktvorteil oder es kann eben auch zum Nachteil werden, wenn man sich nicht dem Thema genug dort widmet.
Also da geht es dann um Nachhaltigkeit in der Produktion, aber auch in der Verpackung.
Auch, wahrscheinlich auch. Auch da sind wir, ist zwar jetzt in unserem Footprint, wie man so schön sagt, ein kleiner Teil, wo zwar Konsumenten und Konsumenten als erstes würden nennen, aber bei uns jetzt nicht im Sinne vom Footprint der Böse. Der Böse wäre dann bei uns eher das, wo wir in Spreitenbach halt auch Energie brauchen. Man muss sich vorstellen, Fritteusen auf 170 Grad zu heizen, das braucht viel Energie. Und dort gibt es natürlich auch neue Technologien, Überlegungen, wie man das nachhaltiger, ein bisschen weniger abhängig von fossilen Brennstoffen kann werden. Das sind so Gedanken, die wir im Moment sehr intensiv miteinander diskutieren.
Kann man vorstellen. Wir haben sehr viele spannende Themen schon gehabt. Wir könnten wahrscheinlich noch ganz über viele andere spannende Themen reden. Aber langsam kommen wir in den allerletzten Teil von dem Cast. Und da würde ich gerne wissen, Personal Influencer von dir. Gibt es Personen, Menschen auf deinem Weg, und du hast schon an verschiedenen Orten gearbeitet und schon viel erlebt in deiner Karriere, wo du am meisten gelernt hast oder wo du etwas mitgenommen hast, kann auch jemand sein, der nicht aus dem Berufsleben, weil es sind so Menschen gewesen, die dich stark beeinflusst haben.
Ja, also ich bin ja, wie du aus meinem Werdegang gelesen hast, ganz lange auch bei Unilever gewesen, also warst von der Pike auf, also nach meinem Studium und Dissertation, und ich habe den ETH gemacht, da bin ich da als studierter, nichtswissender Key Account Manager bei Unilever eingestiegen und habe dort wirklich von der Pike auf im Verkauf dürfen mitarbeiten. Und später bin ich dann auch in der Geschäftsleitung von Unilever. Und dort habe ich mit der Monique Buchgen gearbeitet und sie ist jetzt jemand, der hat sich einfach immer gut ergänzt. Und ich habe extrem viel von ihr, auch von ihrer Führungs- Erfahrung können profitieren. Man sieht sich auch häufig. Und das ist jetzt jemand, der mir auch irgendwo straight gesagt hat, was nicht gut ist und was gut ist. Und das habe ich immer geschätzt. Also Leute, die von der Grad raus auch sagen, ich bin auch ein Mensch, der direkt bin. Und ich schätze es auch, wenn man zu mir direkt ist. Und das hat jetzt einfach gematcht. Und das ist jetzt jemand, der mich sehr positiv beeinflusst hat und mir auch die Chance dann gegeben hat, gewisse Karriere dort können zu machen. Und das Vertrauen auch bekommen hat, dass ich das kann, obwohl ich das noch nicht als CV anlegen konnte, dass ich das ja definitiv noch nie gemacht habe.
Und was sind so deine Ziele für die nächsten Jahre?
Ja, also ich bin auch privat bin ich so ein bisschen ehrgeizig unterwegs, auch im Sport, wenn ich Badminton mache. Und ich will auch in dieser Firma, ich finde das cool, wenn die Firma erfolgreich ist in allen Bereichen. Und ich will weiterhin da dürfen für eine Firma Geschäftsführer sein, die weiter erfolgreich in die nächste Dekade hineingeht. Und dort habe ich, wie gesagt, viele Themenfelder, die wir jetzt auf dem Tisch haben, wo wir uns versuchen, richtig aufzustellen. Und das ist so mein persönliches Ziel. Also so wirklich auch für die Next Generation, sind die in der vierten Generation, dass die dann irgendwann rückblickend sagen, jawohl, die vierte Generation, die hat einen guten Job gemacht und wir müssen es dann irgendwie in den Scherbenhaufen zusammenlesen.
Das ist ein schönes Ziel. Ich glaube auch, wenn ich so höre, wenn ich mit dir rede, bin ich da ziemlich sicher, dass du das wirst erreichen, weil ich habe extrem viel mitnehmen können. Ich habe viel gelernt über Innovationsfähigkeit und Lust bei Zweifel, wo ich auch selber für meinen Job Sachen mitnehmen können, die du gesagt hast, auch zum Thema Leadership, auch zum Thema Führungskultur und wie man Heritage quasi kann mitnehmen, leben und weiterführen. Ich habe es sehr spannend gefunden. Wir wären am Ende von dem Cast. Das war Decode the Bass mit dem Christoph Zweifel. Mein Name ist Fabio Emch. Bis zum nächsten Mal.
Danke vielmals.
Danke dir. Decode the Bass.